Aber ich finde es toll, dass Sie so etwas durchführen. Vielleicht fragen Sie sich, lohnt es sich? Ich kann Ihnen sagen, dass ich in den letzten ein, dreiviertel Jahren viele sehr ermutigende Beispiele hatte. Ich war in einer Gemeinde, sie war sehr klein, die Jahr für Jahr eine solche Vortragsreihe durchführt. Und das letzte Mal, also das letzte Jahr, als wirklich die Corona-Maßnahmen hoch waren in Deutschland, haben sie gesagt, wir hatten noch nie so viele wirklich Außenstehende. Ich weiß von drei Gemeinden und zwei davon kenne ich wirklich persönlich, die im Lauf jetzt dieser Corona-Zeit extreme Dinge erlebt haben. Eine Gemeinde hatte 60 Taufen, die haben gesagt, wir haben das noch nie erlebt. 60 Taufen von Leuten, die über den Livestream dabei waren, die in Kontakt gekommen sind, die sich bekehrt haben und die dann tatsächlich in die Gemeinde hineingefunden haben. Ich habe jetzt von einer Gemeinde gehört, die ebenfalls nicht ganz 60, aber auch eine ganz große Anzahl von Menschen hat. Und sie sagen, zum allerersten Mal erreichen wir Menschen nicht nur im engeren Umfeld der Kirche oder der Gemeinde, sondern wirklich richtig ferne, die auch über Livestream dazugehört haben, zum Glauben gekommen sind und sich jetzt taufen lassen oder sich taufen ließen. Also das einfach als Ermutigung. Ich sehe aber auch etwas anderes und das schmerzt mein Evangelistenherz. Ich sehe, dass viele Christen, ich hoffe, dass das bei ihnen nicht der Fall ist, sich genau gleich verhalten wie die Menschen, die nicht an Jesus glauben. Sie schimpfen genau gleich, sie streiten miteinander. Ich sage immer, dabei haben sie überhaupt keine Ahnung, wenn sie nicht Virologe sind oder so, aber man streitet und statt dass man evangelisiert. Und ich sage manchmal, wir sollten eigentlich beim Kerngeschäft bleiben und unsere Aufgabe ist, den Menschen die Hoffnung weiter zu sagen, die wir haben und so sollten wir leben und so sollten wir reden. Das möchte ich Sie wirklich dazu ermutigen, dass mein Herz schmerzt wirklich, wenn ich sehe, wie die Christen durch so einen kleinen Virus Streit miteinander haben, bis in die Familien hinein und alles andere als wirklich ein Vorbild sind. Ehrlich gesagt, ich habe mich auch schon mal geschämt, dass ich zu dieser Gruppe gehöre. Also sage ich Ihnen ganz offen, habe gedacht, boah, das ist ja furchtbar. Und ich gehöre auch dazu. Also, ich hoffe, Sie sind ermutigt. Ich werde Sie heute herausfordern. Also heute ist keine ermutigende Botschaft, sondern ich werde Sie herausfordern. Ich habe den Eindruck, gerade die Christen in Europa und in der Schweiz, die brauchen das ganz neu. Vielleicht steinigen Sie mich nachher, aber vielleicht wird es ja auch zum Segen. Epheser 6, Vers 15, das Thema, das Evangelium weitersagen, ein Teil der Waffenrüstung, da heißt es, tragt als Schuhe die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Die Älteren unter Ihnen erinnern sich vielleicht noch an das bekannte Heilslied, die Sach ist dein, Herr Jesus Christ, die Sach, an der wir stehen. Und dann heißt es ja in diesem Lied, und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich dieses Lied früher gesungen habe, dass viele Christen es so weiter gesungen haben, und weil es deine Sache ist, können wir ruhig schlafen gehen. Das ist ja immer wieder die Frage, wer ist eigentlich verantwortlich, dass die Menschen hier in Aarau, in dieser Gegend, zum Glauben an Jesus kommen? Und da gibt es zwei Extrempositionen. Da gibt es mal die einen, die sagen, ja, Gott ist verantwortlich, Gott muss wirken. Und dann gibt es die andere Position, die Aktivisten sind das eher, die sagen, ja, wir sind verantwortlich, wir müssen hingehen, wir müssen den Menschen das Evangelium weitersagen. Wer hat recht? Nun, ich weiß, Sie sind natürlich eine unglaublich gut geschulte Gemeinde, das weiß ich wirklich. Und darum kennen Sie die Antwort. Beide haben recht. Auf der einen Seite muss Gott wirken. Jesus hat gesagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, der Vater gibt sie mir. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist muss den Menschen die Augen auftun über ihre Sünde. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist muss mich verherrlichen, muss Zeugnis von mir abgeben, dass die Menschen das Evangelium überhaupt verstehen. Also es ist keine Frage, Gott muss wirken. Aber dann sind auch wir verantwortlich. Sie kennen alle den Missionsbefehl. Geht hin in alle Welt und macht alle Menschen zu Jüngern. Oder unser Text, Tragt als Schuhe die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Seid bereit zu evangelisieren. Dabei hat uns Jesus ein wunderbares Versprechen gegeben zu diesem Auftrag. Er hat nämlich gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Also Jesus hat uns göttliche Kraft versprochen. Nun weiß ich nicht, wie das bei Ihnen ist, aber bei uns in unserer Kirche reden die Jungen natürlich mehr Denglisch als Deutsch. Und die reden dann nicht von göttlicher Kraft, die sie brauchen, sondern die reden von Power. So nach dem Motto, auf die Dauer hilft nur Power und der Teufel, der ist sauer. Nun, diejenigen unter Ihnen, die wirklich missionarisch aktiv sind, die wissen, dass sie diese göttliche Kraft brauchen. Wenn sie allein am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft, in ihrer Familie, in ihrer Verwandtschaft Christ sind, dann wissen sie genau, sie brauchen diese göttliche Kraft, wenn sie ein aktiver Christ sind, wenn sie jemand sind, der wirklich von Jesus weiter sagt. Und genau diese Kraft hat uns Jesus versprochen. Ich habe heute Morgen drei Punkte, drei Fragen, die ich Ihnen gleich beantworten möchte. Die erste Frage, warum weitersagen? Warum sollen wir das Evangelium überhaupt weitersagen? Vielleicht haben Sie schon mal erlebt, was ein wertvoller Mitarbeiter in einer Verkündigungsevangelisation erlebte. Die Woche war vorbei und dann kam er ziemlich frustriert auf mich zu und hat gesagt, Beat, jetzt musst du einfach mal dir Zeit nehmen für mich. Und dann erzählt er, dass er im Laufe vor der Evangelisation ungefähr 40 Menschen ganz persönlich eingeladen hat. Im Laufe der Woche ging er noch einmal einigen Leuten nach. Eine Frau hatte zum Beispiel geholfen beim Umzug. Nur in der Erwartung, dass wenigstens der eine oder andere zum Abend zur Veranstaltung kommt. Und dann sagte er zu mir, und von all denen, die ich eingeladen habe, ist niemand gekommen. Haben Sie das schon mal erlebt? Ich denke schon, und einige von Ihnen werden das vielleicht im März auch so erleben. Und wenn man so etwas erlebt, taucht natürlich schon die Frage auf, warum sollen wir den Menschen das Evangelium weitersagen? Ich möchte Ihnen zwei Gründe nennen, warum ich das wichtig finde. Der erste Grund ist, Jesus Christus ist der Einzige, der eine von Gott getrennte Welt mit Gott zusammenbringen kann. Die Bibel lehrt uns, dass jeder Mensch durch seine Sünden zunächst einmal getrennt von Gott lebt. Die Bibel sagt, eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Und sehen Sie, da kann ein Mensch sich noch so bemühen, er kann sich anstrengen, er kann versuchen, ein gutes Leben zu führen, er kann versuchen, religiös zu werden. Durch alle diese Dinge kommt er dem lebendigen Gott keinen einzigen Millimeter näher. Der Einzige, der eine von Gott getrennte Welt mit Gott zusammenbringen kann, ist Jesus Christus. Darum ist er am Kreuz gestorben. Und ich möchte Sie einfach bitten für einige Augenblicke, stellen Sie sich in Gedanken einmal vor, wie Jesus dort am Kreuz hängt. Man hat ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt. Das Blut läuft ihm einfach über das Gesicht. Man hat seinen Leib blutig gepeitscht. Man hat ihm Nägel durch die Hände und durch die Füße getrieben. Er hängt dort in einer unnatürlichen Art und Weise, Fieberdurst quälen ihm. Er ist dem Ersticken nahe. Bei jedem Atemzug weiß man nicht, ob er den nächsten Atemzug noch schafft. Es gibt Fachleute, die sagen, diese Hinrichtungsart der Kreuzigung war das Schlimmste, was der Mensch je erfunden hat. Etwas vom Brutalsten. Aber ich sage Ihnen, diese körperlichen Schmerzen, bei denen es uns so den Magen zusammenzieht, waren für Jesus nicht das Schlimmste. Das Schlimmste für Jesus war, dass er dort am Kreuz hing und von seinem himmlischen Vater verlassen wurde. Er hängt dort und dann presst er aus seinen Lippen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich sage Ihnen, Jesus hat das nicht leichtfertig gesagt, wie wir das vielleicht schon gesagt haben. Sondern Jesus erlebte dort die tiefste Gottverlassenheit. Wissen Sie, was das ist? Das ist die Hölle. Wenn ein Mensch einmal in der Hölle ist, ist er von Gott verlassen. Und genau das hat Jesus über sich ergehen lassen, damit wir das nicht erleben müssen. Und weil er der Einzige ist, der das gemacht hat, ist er der Einzige, der uns die Sünden vergeben kann, der uns versöhnen kann mit dem lebendigen Gott. Darum konnte Jesus sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Wie viel ist niemand? Niemand ist niemand. Und jetzt kommt das Schöne. In dem Moment, wo ein Mensch sich bekehrt, wo er Jesus seine Sünden bekennt, wo er Jesus in sein Leben aufnimmt, vergibt Jesus diesem Menschen alle seine Schuld, alle seine Sünden. Der Mensch wird ein Kind des lebendigen Gottes. Gott wird sein himmlischer Vater und er kommt in den Himmel und er hat ewiges Leben. Und das Besondere ist, er weiß von diesem Moment an, dass er ewiges Leben hat. Ich frage Sie, ist das ein Grund zum Evangelisieren? Sind Sie motiviert? Sie wirken ziemlich schläfrig. Ich weiß nicht, ob ich so komme. Sind Sie wirklich motiviert? Dürfen schon reagieren. Sonst komme ich nicht. Okay. Ich sage Ihnen noch einen zweiten Grund, warum ich das Evangelium gerne verkündige. Wir haben es schon gehört in der Einleitung. Jesus Christus kann unser Leben verändern, wie das sonst niemand tun kann. Die Bibel sagt an einer Stelle, ist jemand in Christus, also ist er mit Jesus verbunden? Ist er ein neuer Mensch? Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat angefangen. Und ich staune immer wieder, wenn ich Menschen beobachte, die wirklich sich für Jesus entscheiden und radikal, wirklich radikal verändert werden. Denke an einen jungen Mann, mit 17 schon in einem furchtbaren Milieu, hatte viele sexuelle Perversionen, viele Süchte, viele Gebundenheiten. Die Psychiater schrieben ihn ab als unheilbar. Er wird eingeladen von einem Arbeitskollegen in eine große Evangelisation. Er hört dort zum allerersten Mal das Evangelium von der Liebe Gottes, von dem, dass Jesus unser Leben verändert. Er ist tief angesprochen. Am Ende des Abends ruft zur Entscheidung, es wird nach vorne gerufen. Der Mann steht da und er weiß ganz genau, ich müsste mich eigentlich für Jesus entscheiden. Ich müsste jetzt nach vorne gehen. Ein riesiger Kampf beginnt in seinem Herzen zu toben. Er schafft es nicht. Er geht nach Hause. Fluchtartig verlässt er diesen Raum, steigt in sein Auto, braust davon und sagt, da gehe ich nie mehr hin. Das ist wirklich Psychoterror, was die Christen da verursachen. Am nächsten Abend sitzt er wieder unter den Zuhörern. Er weiß nicht warum, ein richtiges Wunder. Wieder hört er die Botschaft des Evangeliums. Wieder Jesus verändert unser Leben. Jesus liebt uns. Wieder ruft zur Entscheidung. Und dieses Mal erlebt er das ganz anders. Er wird innerlich ruhig. Nimmt seinen ganzen Mut zusammen, geht nach vorne, hat ein langes seelsorgliches Gespräch. Am Ende des Gespräches entscheidet er sich eindeutig und klar für ein Leben mit Jesus. Und dann geht er nach Hause. Ich habe ihn dann nächste Woche besucht, Nacharbeit, klinge an seiner Tür, er öffnet die Tür, zwei leuchtende Augen begegnen mir, er sagt, komm herein, ich gehe in seine Bude, wir setzen uns auf den Boden und dann beginnt er zu sprudeln. Und er sagte, Beat, in meinem Leben ist ein Wunder passiert. Meine sexuellen Perversionen sind weg, meine Süchte und Gebundenheiten sind weg und zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich Sehnsucht nach anderen Menschen. Weißt du, ich war immer ein Einzelgänger, aber ich freue mich, die Leute deiner Kirche kennenzulernen. 3 Monate nach seiner Entscheidung für Jesus versöhnt er sich mit seinem Vater, mit dem er jahrelang im Streit gelebt hat. Als ich Jahre später wieder in dieser Gegend war als Referent, hat man mir erzählt, inzwischen ist er verheiratet. Die Liebe Gottes hat ihn verändert. Ich bin mir bewusst, dass das nicht immer so schnell von einem Augenblick auf den anderen geht. In vielen Fällen ist es eher ein Prozess, der aber damit beginnt, dass ein Mensch sich für Jesus entscheidet. Also noch einmal, ich verkündige das Evangelium gerne, weil Jesus der Einzige ist, der eine von Gott getrennte Welt mit Gott zusammenbringen kann. Und weil Jesus Christus unser Leben verändern kann, wie das sonst niemand kann. Und ich frage Sie noch einmal, ich fordere Sie heraus, sind Sie motiviert? Gut, jetzt finde ich das schon toll. Und damit komme ich zum Zweiten. Wie weitersagen? Wie sollen wir das Evangelium weitersagen? Und es gibt darauf nur eine Antwort. Wir müssen von Jesus gepackt sein. Wir müssen von ihm ergriffen sein. Nur als Ergriffene können wir andere Menschen für Jesus ergreifen. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass wir in den letzten 30 Jahren, gerade in der Schweiz, große Fehler gemacht haben. Wir haben nämlich immer über die Methode geredet. Mal diese Methode, mal jene, mal diese. Und jetzt möchte ich richtig verstanden sein. Ich sage nicht, dass wir nicht über die Methode nachdenken müssen. Natürlich müssen wir uns überlegen, wie können wir den postmodernen Menschen am besten erreichen. Aber soll ich Ihnen sagen, die Methode ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, wie die Christen sind. Und ich sage Ihnen jetzt etwas ganz, ganz Hartes. Wenn in einer Gemeinde, in einer Kirche viele Christen von Jesus gepackt sind, von Jesus ergriffen sind, dann kann diese Kirche machen, was sie will, es funktioniert. Menschen werden sich bekehren. Menschen kommen dazu. Wenn in einer Kirche oder Gemeinde viele Christen schlaffig sind, kann die Gemeinde auch machen, was sie will. Es funktioniert nicht. Es kommen nur ganz wenige Menschen zu Jesus Christus. Also der entscheidende Punkt ist, ob wir von Jesus gepackt und ergriffen sind. Ob wir von Jesus begeistert sind. Und jetzt frage ich Sie, sind Sie von Jesus begeistert? Sind Sie von ihm wirklich ergriffen? Sind Sie wirklich von ihm so richtig gepackt? Jetzt sagen Sie vielleicht, Moment mal, Beat, wie soll das geschehen? Ich kann ja nicht sagen, Hände aus dem Hosensack, ich spuck da in die Hände und ab morgen bin ich von Jesus gepackt und ergriffen. Wie wird man denn ergriffen? Und auch dazu möchte ich Ihnen zwei Antworten geben. Die erste Antwort, wir müssen Menschen der Stille sein. Wir müssen Menschen sein, die regelmäßig die Bibel lesen und die regelmäßig beten. Ich sage Ihnen, die entscheidendsten Stunden unseres Lebens sind die Stunden der Stille. Ob Gott sie gebrauchen kann oder nicht, hängt davon ab, ob sie ein Mann oder eine Frau des Gebetes und des Bibellesens sind. Und ich sage Ihnen noch etwas, es beginnt bei Ihnen und bei mir, nicht bei den anderen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich stehe manchmal in Gefahr, wenn ich so unsere Gemeinde anschaue, dass ich denke, wenn die etwas mehr Feuer unter dem Hintern hätten, wenn die etwas mehr Pep unter dem Hintern hätten, dann würde es bei uns ganz anders aussehen. Nein, das ist ganz falsch. Es beginnt bei Ihnen und bei mir. Wenn ich von Jesus gepackt bin, dann zieht das Kreise in meinem Umfeld. Dann werden nämlich die Christen in meinem Umfeld von Jesus gepackt und ergriffen. Und wenn die von Jesus gepackt und ergriffen sind, zieht es wieder Kreise und wieder Kreise und wieder Kreise. Und so kann es innerhalb von kürzester Zeit sein, dass eine ganze Gruppe oder eine ganze Gemeinde von Jesus gepackt und ergriffen ist. Und wenn das passiert, dann schwappt die Bewegung meistens über auf die Umgebung. Dann merken nämlich die Menschen, die nicht an Jesus glauben, da gibt es Christen, die leben das, was sie wirklich glauben. Die sind nicht nur so ein bisschen komisch, dass sie jeden Sonntag in die Kirche gehen, statt dass sie brunchen, sondern die sind begeistert von Jesus, die sind gepackt von Jesus. Haben Sie sich schon mal mit Erweckungsbewegungen auseinandergesetzt? Die haben immer in kleinen Gruppen begonnen, immer bei Christen. Manchmal 30, 50 Leute, die waren von Jesus gepackt, die waren von Jesus ergriffen und dann ging das über auf die ungläubige Umgebung. Also wir müssen als erstes Menschen der Stille sein. Hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Wir müssen regelmäßig Gottes Wort lesen, ist unsere Nahrung. Und wir müssen regelmäßig beten, wir müssen Zeit haben in der Gegenwart von Jesus. Nur so können wir gepackt und ergriffen sein. Und das Zweite, wir dürfen keine Sünde im Leben tolerieren. Bitte hören Sie gut, ich rede von tolerieren. Es geht nicht um die Dinge, die Ihnen immer mal wieder passieren, die Ihnen vielleicht heute Morgen passiert sind oder gestern, es hat Ihnen leid getan, Sie haben Jesus um Vergebung gebeten, das ist nicht das Problem. Aber es sind die Dinge, wo sie genau wissen, es ist falsch. Aber aus irgendeinem Grund sind sie nicht bereit, es loszulassen. Manchmal ist es eine Lieblingssünde, man liebt sie. Oft ist es aber auch eine Sache, gegen die man jahrelang gekämpft hat. Man hat gehofft, dass man sie überwinden kann. Man hat es nicht geschafft und irgendwann resigniert man. Man ist natürlich froh, dass es niemand weiß, weder in der Familie noch in der Gemeinde. Aber man spürt, es hindert mich in der Beziehung zu Jesus Christus. Solche Sünden, die wir tolerieren, ist wie Wasser, das wir übers Feuer gießen. Das Feuer geht aus. Wir haben es erlebt vor vielen Jahren in einer ziemlich großen Jugendarbeit. Wir waren jeden Samstag so 60, 70, auch mal 80 Jugendliche. Und wir hatten die typischen Probleme einer großen Jugendarbeit. Wir hatten so viele Schlaffis. Was haben wir nicht alles versucht? Wir haben mit ihnen sind auf die Straße gegangen. Das war immer ein kleines Häufchen. Das waren sowieso schon die, die da brennend für Jesus waren. Wir haben versucht zu predigen. Ich war manchmal ganz schön scharf. Diejenigen, die mich schon lange kennen, wissen, ich kann ganz schön scharf sein. Und ich war früher noch viel, viel schärfer als heute. Und ich kann mich an einen Abend erinnern, ich war so scharf, dass ich nach Hause gegangen bin und zu meiner Frau gesagt habe, die kommen alle nicht mehr. Jetzt habe ich die alle wütend gemacht. Nun, die kamen weiter, aber es hat sich nichts verändert. Dann hatten wir eine legendäre Jugendgruppenteamsitzung, die war wirklich legendär. Eine Mitarbeiterin hat nämlich gesagt, hör mal, wir sollten einmal die Taktik ändern. Wir sollten etwas weniger predigen und wir sollten mehr für unsere Jugend beten. Das haben wir dann angefangen in unserer persönlichen stillen Zeit, vor jeder Teamsitzung, vor jeder Jugendgruppensitzung, vor jedem Jugendgruppenabend, haben wir intensiv für unsere Jugendlichen gebetet. Da vergingen 3 Monate, dann hat Gott eingegriffen. Aber anders als wir erwartet hatten, es war Evangelisation. Beim Ruf zur Entscheidung kommen meine Mitarbeiter nach vorne. Ich habe gedacht, mich tritt ein Pferd. Können Sie sich das vorstellen? Jungscharleiter, Teenagerclubleiter, Jugendgruppenleiter, andere Mitarbeiter, Älteste sind nach vorne gekommen und dann wurde Sünde bekannt. Damals wurde mir zum ersten Mal bewusst, wie viel verborgene Sünden in unseren Freikirchen drin einfach sind. Da sind viele gekommen mit zwischenmenschlichen Spannungsfeldern. Die haben gesagt, wir haben Mühe mit Groll, mit Aggressionen, mit Neid, mit Eifersucht. Wir haben nicht jedem vergeben. Wir leben unversöhnt mit manchen Leuten. Wir haben Probleme mit dem Pastor, also mit dem Prediger. Wir haben Probleme mit den Ältesten. Da wurde vieles, vieles bekannt. Da sind viele gekommen und haben gesagt, wir sind gebunden, wir haben Süchte. Einige haben gesagt, wir kiffen. Glauben Sie mir vielleicht nicht? War aber so. Manche haben gesagt, wir haben Probleme mit Alkohol, wir trinken einfach zu viel. Einige haben gesagt, wir haben Probleme mit Rauchen. Es war hochinteressant. Es war plötzlich wirklich erwecklich. Es war nicht mehr die Frage, ist Rauchen die große christliche Freiheit oder nicht? Sondern jeder hat gemerkt, ja, ich bin eigentlich gebunden. Es sind viele gekommen, manche mit Essproblemen, Spielsucht, Eifersucht, Klatschsucht. Kennst du das? Man redet immer hinter dem Rücken anderer Menschen. Dann sind viele gekommen mit ihren sexuellen Problemen. Suchtartige Selbstbefriedigung, schmutzige Fantasien. Schon damals Pornografie und das ist heute ein Riesenproblem geworden. Ehebruch in Gedanken, Ehebruch in Wirklichkeit. Manche sind gekommen und haben gesagt, wir haben unser Temperament nicht im Griff. Wir sind so jähzornig, Tobsuchtsanfälle. Und so wurde ganz, ganz viel Sünde bekannt. In einer Woche saß eine wunderbare Mitarbeiterin neben mir im Auto. Wir sind zur Veranstaltung gefahren und dann sagt sie zu mir, Beat, ich habe gemerkt, mein Leben gehört Jesus nur zu 98%. Wie bitte noch nie gehört? Ja, sagt sie, ich lese schon Literatur, nichts Schlimmes. Und ich habe mich bis jetzt immer entschuldigt, eigentlich alle Christen machen das auch. Aber mir ist klar geworden, es geht einfach nicht. Es stimmt nicht, was ich hier mache. Nachmittag ist sie gekommen mit so einem Sack voll Schundliteratur. Wir haben das in Container geschmissen. Es hat sich Jesus neu und ganz hingegeben. Und ich sage Ihnen, das hatte Auswirkungen bis heute. Wir sind befreundet mit ihr und ihrem Mann. Und sie ist wirklich eine richtig feurige Christin geworden. Und so ging das durch die Mitarbeiter hindurch. Nach der Evangelisation hatten wir nicht viele Frischbekehrte. Schon einige, aber nicht so sehr viele. Aber wir hatten geistlich neue Mitarbeiter. Und jetzt waren die motiviert, haben gesagt, wir möchten noch mehr beten. Einige haben gesagt, wir möchten noch mehr uns einsetzen, einfach im Gebet. Haben wir eine Gebetsstunde eingerichtet am Dienstagmorgen für die Frühaufsteher, Freitagabend für die anderen. Es waren immer Leute dabei. Und dann wurde gebetet. Und dann passiert es in den nächsten 3 Monaten, unabhängig, was wir für einen Abend hatten in der Jugendarbeit, ob es ein Bundabend war oder eine Bibelarbeit, spielte keine Rolle. Wenn wir gesagt haben, wer möchte sein Leben mit Jesus in Ordnung bringen, sind Leute gekommen. Manchmal einer, manchmal zwei, manchmal drei. Einige haben eine Wiedergeburt erlebt. Viele haben sich Jesus neu hingegeben. 3 Monate nach dieser Evangelisation hatten wir eine geistlich neue, lebendige Jugendarbeit. Aber wo hat es angefangen? An der Spitze der Gemeinde. Und darum möchte ich heute Morgen ganz bewusst mal die Spitze ansprechen. Dich als Pastor und deine Frau. Ihr werdet ja selten angesprochen. Wie sieht dein Leben aus? Und ich frage die Ältesten und ihre Frauen. Und ich frage die Leiter von irgendeiner Gruppe. Ich frage sie alle, wie sieht ihr Leben aus? Noch einmal, wie können wir das Evangelium weitersagen? Wir müssen von Jesus gepackt sein. Wir müssen von ihm ergriffen sein. Nur als Ergriffene können wir Menschen für Jesus ergreifen. Und damit komme ich zum 3. Wann weitersagen? Wann sollen wir das Evangelium weitersagen? Paulus ermutigt seinen Mitarbeiter Timotheus, predige das Evangelium zur Zeit und zur Unzeit. John Wesley, er war der Gründer des Methodismus, er hat oft gepredigt. Es gab eine Phase, da hat er schon 2-mal vor dem Frühstück gepredigt. Also ehrlich, ich weiß auch nicht, wie er das gemacht hat. Auf jeden Fall hat viel gepredigt und das war für eine gewisse Zeit für den damaligen Bischof zu viel. Wesley wird zum Bischof zitiert und der Bischof sagt zu ihm, Mr. Wesley, Sie predigen zu oft. Wesley wehrt sich und sagt, nein, ich predige nur 2-mal. Nämlich zur Zeit und zur Unzeit. Manchmal ist es ganz wichtig, dass wir den richtigen Zeitpunkt abwarten. Jetzt hören Sie gut zu, dass Sie dieses Prinzip verstehen. Und zwar bei den Menschen, die wir mit größter Wahrscheinlichkeit wiedersehen werden. Da ist es wichtig, dass zunächst einmal unser Leben stimmt. Dass wir unseren Glauben ausleben, dass wir ein überzeugtes Christsein leben. Und dann können wir im richtigen Augenblick einem Menschen auch das Richtige sagen. Ich beobachte manchmal gerade unter Jugendlichen, dass sie hier einige Fehler machen. Die bekehren sich irgendwo, sind begeistert von Jesus, gehen nach Hause und predigen den Eltern jetzt etwas vor. Aber darauf haben die Eltern jetzt gerade noch gewartet. Nein, jetzt muss man zunächst einmal das Leben leben. Und wenn man ein gutes Vorbild ist, wenn die Eltern merken, da hat sich etwas verändert, dann kann man ihnen etwas sagen. In einer Konferenz entscheidet sich ein junger Mann für Jesus. Nachdem er diesen Schritt getan hat, fragt er den Konferenzredner, Pfarrer Klaus Vollmer, Herr Pfarrer, ich bin jetzt Christ geworden. Was muss ich tun? Und dann antwortet Klaus Vollmer so in seiner deutschen Art, Junge, räum die Bude auf. Verstehen Sie? Geh nach Hause, lebe deinen Glauben aus. Wer mich kennt, weiß, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, dass die Frauen immer schuld sind, wenn sich ihre Männer nicht bekehren. Ich weiß, es gibt wunderbare Frauen, liebevolle Frauen, die Männer wollen sich einfach nicht für Jesus entscheiden. Aber darf ich ganz offen sein? Ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen, dass die Frauen nie schuld sind. Also wissen Sie, wenn ich manchmal beobachte, wie die Frauen in den Gemeinden über ihre Männer herziehen, dann denke ich, gute Nacht. Also wenn die Männer sich bekehren, in die Gemeinde kommen, die müssen so und so viele Vorbehalte einfach ausräumen. Ich erlebe immer wieder, dass Männer von gläubigen Frauen sich bekehren. Das sind natürlich totale Höhepunkte. Und manchmal kenne ich auch die Frauen. Und meine Beobachtung ist, es sind oft unglaublich liebevolle Frauen. In einer Evangelisation am Sonntagmorgen kommt ein Mann nach vorne, für den man schon lange gebetet hat. Ich kannte die Frau. Ich wusste nicht viel vom Mann. Ich wusste nur, das hat man mir gesagt, aber nicht die Frau. Das haben mir andere gesagt. Er ist eher schwierig. Die Frau war aber total liebevoll. Wenn die über ihren Mann geredet hat, das hat man gespürt, das war nicht aufgesetzt, sondern sie hat ihren Mann wirklich geliebt. Und als der sich bekehrt hat, habe ich gedacht, ja, kein Wunder, dass er sich bekehrt hat. Bei so einer Frau würde ich mich auch bekehren. Nein, natürlich nicht, aber Sie verstehen, was ich meine. Und jetzt sage ich Ihnen noch etwas, und das ist mir wirklich ganz ernst. Ich würde mich nie mit den Nachbarn anlegen, wenn sie noch so recht hätten. Schauen Sie, angenommen, Sie bekommen recht, Sie legen sich mit den Nachbarn an, Sie haben ihn verloren für Jesus. Sie können ihm nie mehr etwas sagen. Und ich sage Ihnen, andere können ihm auch nicht sagen. Wenn andere Christen ihr etwas sagen, dem Nachbarn, dann sagt er, ja, hör mir nur auf, ich hatte einen Nachbar, der war stinkfromm, aber der war furchtbar, ich habe kein Interesse. Ich würde mich übervorteilen lassen. Und soll ich Ihnen sagen, ich habe die Bibel auf meiner Seite. Kennen Sie Bergpredigt? Da sagt Jesus, wenn uns jemand eine Ohrfeige gibt, was sollen wir tun? Ihm die zweite Backe hinhalten. Und wenn er uns ein Kleid will, soll ihm das zweite geben. Und wenn wir mit ihm eine Meile gehen sollen, dann sollen wir mit ihm 2 Meilen gehen. Haben Sie über den Text schon mal nachgedacht? Da geht es um Übervorteilung. Jesus erwartet um Jesu Willen, um seinetwillen, dass wir wirklich uns übervorteilen lassen, damit wir Menschen für Jesus gewinnen. Und ich rede aus eigener Erfahrung. Wir hatten eine Nachbarin vor vielen Jahren und die war wirklich schwierig. Und die hatte im Garten einen Baum. Bäume haben so die Gewohnheit, sie wachsen. Und irgendwann war der Baum so hoch, dass wir schon im Hochsommer ungefähr um 3 Uhr oder 4 Uhr Schatten im Garten hatten. Wir hätten uns mit ihr anlegen können. Wir hätten vielleicht sogar recht bekommen. Aber das haben wir nicht gemacht. Sondern wir haben gedacht, es ist doch egal, ob der Baum da steht oder nicht. Für die Ewigkeit spielt es keine Rolle. Aber Hauptsache, ich bin für sie ein gutes Vorbild. Und wir haben eine Chance, etwas von Jesus zu sagen. Ich muss noch etwas gestehen. Ich habe dann für den Baum gebetet. Und an einem Frühling hat er wirklich gesäbelt, sind keine Blätter mehr gekommen, man musste ihn abhauen. Ich hatte schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen nachher. Aber Sie verstehen, was ich damit sagen will? Unser Leben muss stimmen. Predige das Evangelium zur richtigen Zeit. Und jetzt kommt das Zweite, predige das Evangelium zur Unzeit. Schauen Sie, bei den vielen Menschen, die wir mit größter Wahrscheinlichkeit nie mehr sehen, sollten wir einfach die schweizerische Anstandsgrenze etwas schneller durchschreiten. Ich habe früher oft Autoanhalter mitgenommen, die gibt es ja heute kaum mehr. Und wenn die dann in meinem Auto waren, habe ich versucht, das Thema einzukreisen. Und wenn ich bei Jesus war, mussten sie wieder aussteigen. Ich habe gedacht, das ist die falsche Taktik. Also habe ich sie eingeladen, gefragt, wohin müssen sie? Dann wusste ich, wie viel Zeit ich ungefähr habe. Und dann habe ich eine direkte Frage gestellt, habe gefragt, wie stehen sie zu Jesus oder irgend so etwas in dieser Richtung. Und ich hatte manch gutes Gespräch. Einmal habe ich jemanden eingeladen, dann sagt er, vielen Dank, dass Sie angehalten haben. Ich musste 1,5 Stunden am Straßenrand warten. Habe ich geantwortet, tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten. Sie mussten auf mich warten. Ich habe Ihnen etwas Wichtiges zu sagen. Und dann habe ich ihm das Evangelium erklärt. Wir hatten vor Jahren in den FEGs einen Pastor, der hat die Leute jeweils gefragt, sagen Sie einmal, worüber hat der Pfarrer am letzten Sonntag in der Kirche gepredigt? Haben die meisten natürlich gesagt, ja, keine Ahnung, waren ja nicht im Gottesdienst. Dann hat er gesagt, was? Sonntag und nicht im Gottesdienst? Also Sie verstehen, das kann man nicht kopieren, aber man kann es kapieren. Und dann gab es eine Zeit, da war ich sehr, sehr defensiv. Ich hatte einfach keinen Mut mehr. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das muss sich wieder verändern. Habe also Flyers gekauft, evangelistische Traktate. Und dann erinnere ich mich an eine Reise. Ich musste nach Österreich und von dort, wo ich wohne, müssen wir übers Fürstentum Liechtenstein fahren. Habe ich gedacht, das ist eine gute Gelegenheit. Im Fürstentum Liechtenstein tanke ich mein Auto und dann bei der Kasse kann ich noch ein Traktat geben. Ich komme dort an, mein Herz rutscht mir in die Hosen hinunter. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe einen Umweg gemacht, um nochmals in die Schweiz, um eine unbediente Tankstelle zu finden, nur weil ich Angst hatte. Ich bin weitergefahren, natürlich mit einem mordschlechten Gewissen, können Sie sich ja vorstellen. Über die Grenze brauchte ein Pickel, Autobahnvignette in Österreich, kam ich nicht dran vorbei. Komm in den Laden, da ist noch ein Kunde. Ich habe es bezahlt, das Traktat hingelegt und dann bin ich los, so schnell wie möglich wieder. Dann bin ich weitergefahren, kam zu einer Tunnelmautstelle, habe die Maut bezahlt, dann ein Traktat gegeben, Bleifuß, ich glaube, es hat gequietscht. Sie verstehen, was ich damit sagen will? Es ist nicht so einfach. Ich habe heute etwas ganz Spezielles. Ich habe zu Hause vergessen, ich wollte es mitnehmen. Text Life hat so Smileys, so gelbe Smileys. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Und da drin hat es ein Vitamin C-Zeltli. Und ein Traktat C für den Körper, Vitamin C brauchen wir. Und so brauchen wir für die Seele auch C wie Christus. Und dann kommt ein guter evangelistischer Text. Und das fällt mir unglaublich leicht. Dann gehe ich zur Tankstelle, gebe das und sage noch ein kleiner Aufsteller für den heutigen Tag. Und alle strahlen mich an. Also selten gibt man eine christliche Schrift und alle strahlen einem an. Also das ist wirklich ganz gewaltig. Oder wenn Sie essen gehen. Ja, das ist doch keine Frage. Dann zahlen Sie, dann legen Sie ein dickes Trinkgeld hin, das ist natürlich notwendig, und dann noch ein Traktat oder dieses Meile oder irgendetwas. Oder im Urlaub. Sie müssen unbedingt Traktat haben in der Muttersprache dort von diesem Land. Und dann können Sie dem Hotelpersonal was geben, Sie können im Restaurant was geben, Sie können was hinlegen, wenn Sie möchten, zum Beispiel im Zimmer, dem Zimmermädchen. Soll ich Ihnen sagen, natürlich immer mit einem ganz dicken Trinkgeld. Und normalerweise wird beides genommen. Ich habe erst einmal erlebt, dass nur das Trinkgeld weg war und das Traktat nicht. Ist auch erlaubt. Es muss ja niemand das nehmen, aber die meisten nehmen es. Ich möchte Sie einfach ermutigen. Und jetzt sage ich Ihnen etwas. Wenn Sie nicht den Mut haben, einem Menschen einfach etwas in die Hände zu drücken, dafür habe ich Verständnis. Aber dann legen Sie doch einfach Dinge hin. Das kann jetzt wirklich jeder, wo Sie sind. Wir hatten eine Seniorin, die ist jetzt leider gestorben. Wenn die unterwegs war im Zug, dann hat sie, wenn sie aufgestanden ist, wie zufällig eine Schrift liegen lassen. Und das kann jetzt wirklich jeder. Wir haben in Österreich einen Missionaren im Wien, Großraum Wien, der lässt überall Traktate liegen, noch mit einem Stempel. Und dann rufen ihm die Leute an. Jedes Jahr hat er mehrere Gespräche. Und eine Reihe von diesen Menschen haben sich schon für Jesus entschieden. Und ich sage noch einmal, das kann jeder. Stellen Sie sich einmal vor, jeder von Ihnen würde dauernd irgendwo christliche Schriften einfach liegen lassen. Wie viele würden das lesen? Der Heilige Geist wirkt das und... Und wie viele kämen zum Glauben an Jesus? Und das kann wirklich jeder, man muss es nur tun. Wieder mal ein Straßeneinsatz. Wäre doch etwas mit der Jugend, mit den Teenagern. Aber dann nicht nur die Jugend und Teenager, sondern alle, auch Sie, die Sie schon ein bisschen älter sind. Jung und alt auf der Straße, warum nicht? Wir hatten mit unserer Familie mehrere Einsätze gemacht im Balkan, waren unter anderem auch in Sarajevo. Und als wir nach Hause kamen, sagte meine damals Teenager-Tochter, Papa, das müsste man eigentlich auch in der Schweiz machen. Also was hat sie gemacht? Sie ging zu unserem Pastor, hat Traktate geholt, nahm den Stempel des Papas, hat die Traktate gestempelt und dann fuhr sie mit einem Kollegen, wir wohnen im Zürcher Oberland, über Zürich, Hauptbahnhof nach Frauenfeld zu einem christlichen Konzert. Hat sie gedacht, das ist eine gute Chance, in Zürich müssen wir aussteigen. Und dann können wir, bis wir in den Zug wieder einsteigen, Traktate verteilen. Die haben das gemacht. Innerhalb von einer Viertelstunde hatten die 120 oder 130 Traktate verteilt. Ich habe gedacht, das geht auch nur bei Teenies. Also wenn ich dort stehe, brauche ich vielleicht für eine Viertelstunde, dass ich ein Traktat verteile. Aber wie auch immer, nach einer Viertelstunde kam die Securitas, Sie wissen, was das ist, haben ihr gesagt, ihr dürft hier keine religiöse Literatur verteilen. Elia hat gesagt, gut, wir haben ja genug, stieg in den nächsten Zug, fuhren zum Konzert und wieder nach Hause. Wissen Sie, wovon Sie geredet haben? Nicht vom christlichen Konzert, das war überhaupt nicht interessant, sondern von dem, was Sie erlebt haben beim Einsatz für Jesus. Also predige das Evangelium zur Zeit, das ist bei den Menschen, die wir immer wieder sehen, und predige das Evangelium zur Unzeit, haben Sie wirklich Mut und seien Sie ein bisschen progressiv und bringen Sie den Menschen das Evangelium auch mit Schriften. Ich komme zum Schluss. Die Bibel sagt, tragt als Schuhe die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Seid bereit zu evangelisieren. Wir haben uns gefragt, warum weitersagen. Der erste Grund ist, Jesus ist der Einzige, der Menschen mit Gott versöhnen kann und ihnen ewiges Leben schenken kann. Der zweite Grund, Jesus ist der, der unser Leben von innen nach außen verändern kann, wie das sonst niemand tun kann. Die zweite Frage war, wie weiter sagen? Ich habe Ihnen gesagt, Sie müssen von Jesus gepackt und ergriffen sein. Nur als Ergriffene können sie Menschen für Jesus ergreifen. Und damit das passiert, müssen sie ein Mensch der Stille sein. Ein Mensch des Gebetes und des Bibellesens. Und sie dürfen keine Sünde tolerieren, sondern ihr Leben muss Jesus vorbehaltlos ausgeliefert sein, soweit sie das abschätzen können. Und ich frage Sie, sind Sie von Jesus wirklich gepackt und ergriffen? Wenn nein, dann möchte ich Sie heute Morgen ein bisschen herausfordern. Ich mache das ganz bewusst. Wenn wir es jetzt so machen, ich werde beten, dann werden wir miteinander ein Lied singen. Und dann werden nicht so wie üblich einige Gebetshelfer hier zum Kreuz kommen. Und dann lade ich Sie ein, wenn Sie heute Morgen sagen, ja, ich merke, dass ich lau geworden bin. Ich merke, dass ich müde geworden bin. Ich merke, dass ich mir wieder viel, viel mehr Zeit nehmen müsste, um mit Jesus Gemeinschaft zu haben, ganz persönlich, stille Zeit, Bibel lesen, beten. Oder wenn Sie sagen, ja, das stimmt, in meinem Leben toleriere ich wirklich Sünde. Und das ist einfach nicht in Ordnung. Oder mein Leben gehört Jesus wirklich nicht ganz, das gebe ich zu. Bin vielleicht auch durch Corona sehr müde geworden, habe falsche Prioritäten gesetzt. Aber ich möchte mich Jesus neu hingeben. Ich möchte, dass er neu in die Mitte meines Lebens kommt, auf den Thron in meinem Leben. Ich möchte, dass er mich wirklich gebrauchen kann. Dann ermutige ich Sie während dieses Liedes. Kommen Sie hier nach vorne zum Kreuz. Wir werden dann den Gottesdienst abschließen und dann nach dem Gottesdienst werden wir mit Ihnen reden und beten und einfach noch diesen Schritt festmachen. Sie dürfen das auch tun, wenn Sie im Übertragungsort sind. Auch dort sehen Sie vorne ein Kreuz. Die Mitarbeiter werden gleich beim Kreuz sein und dann dürfen sie das ebenfalls machen. Ich ermutige Sie wirklich zu diesem Bekenntnis und ich sage Ihnen warum. Ich könnte jetzt auch einfach beten und sagen, okay, geben Sie Jesus eine Antwort. Und ich bin sicher, viele würden Jesus durchaus eine positive Antwort geben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht zum Weg wird, dass es keine Auswirkung auf Ihr Leben wäre, relativ groß. Überlegen Sie einmal, wie oft haben Sie schon eine gute Predigt gehört? Wie oft saßen Sie schon hier, haben gedacht, jetzt muss ich in meinem Leben etwas Neues machen, eine Kurskorrektur. Und dann kam der Alltag und alles wurde wieder überwuchert. Und schon nach wenigen Tagen haben Sie längstens vergessen, was natürlich gepredigt wurde. Es gibt ein psychologisches Prinzip, wenn man etwas im Leben verändern möchte, wenn etwas im Leben zum Weg werden müsste, sollte, dann muss man das irgendwie nach außen hin kommunizieren. Das ist der Grund. Und darum ermutige ich Sie wirklich, wenn Sie angesprochen sind, dass Sie während dieses Liedes hier zum Kreuz kommen und dann würden wir anschließend mit Ihnen beten, mit Ihnen reden und Sie können das tun. Vielleicht sind Menschen hier, die sich noch gar nicht bekehrt haben. Wir haben jetzt nicht viel über Bekehrung und Wiedergeburt geredet, aber vielleicht sind Sie ja schon öfters in diesem Gottesdienst, Sie haben das schon oft gehört und Sie wissen ganz genau, es wäre eigentlich in Ihrem Leben dran. Aber aus irgendeinem Grund haben Sie es eben wieder hinausgezögert, dann dürfen Sie ebenfalls zum Kreuz kommen und auch mit Ihnen reden wir, mit Ihnen beten wir. Und dann können Sie diese Entscheidung für Jesus, die so wichtig ist, so dringend ist, ein für alle Mal wirklich machen. Ich wünsche Ihnen ein mutiges Herz. Und das Dritte, wir haben gefragt, wann weitersagen zur Zeit und zur Unzeit. Bevor wir das Lied singen, ihr dürft schon kommen, möchte ich Sie bitten, dass Sie aufstehen. Ich würde gerne für Sie beten. Und dann bitte ich Sie auch, dass Sie während dieses Liedes stehen bleiben. Herr Jesus Christus, zunächst einmal danke ich dir wirklich für diese vollkommene Erlösung, die du geschaffen hast. Wir beten dich immer wieder an, gerade auch heute in einigen dieser Anbetungslieder. Aber Herr Jesus, du willst ja nicht nur uns retten, sondern du willst alle Menschen retten. Du willst, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ich danke dir, dass du uns diesen Auftrag gegeben hast, aber nicht nur den Auftrag, sondern auch die Voraussetzungen dafür, dass wir ja göttliche Kraft haben, dass wir das wirklich tun können. Und ich danke dir, dass du uns heute auch gezeigt hast, wie entscheidend einfach auch unser Leben ist, dass wir von dir gepackt und ergriffen sind. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, wenn Menschen hier sind, die merken, dass das in ihrem Leben nicht so ist, die vielleicht auch Dinge gemerkt haben, die anders werden sollen, die du verändern solltest. Gib ihnen jetzt Mut zu einer ganz klaren Neuhingabe an dich, zu einer Erneuerung. Bitte schenke ein mutiges Herz. Und ich bitte dich auch für Menschen, die vielleicht noch gar nicht bekehrt sind, gib ihnen Mut, dass sie es heute Morgen wirklich festmachen und als Kinder von dir nach Hause gehen dürfen. Danke, dass du jetzt durch die Reihen gehst und noch einmal zu jedem Einzelnen redest und ihn berührst. Amen.